Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Als ich 2 Minuten vor 10 hier in den Gottesdienstraum kam, da war vielleicht ein Drittel von den Leuten schon da. Ihr kommt alle super pünktlich. Das ist genial. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auch über einige Leute, die ich so persönlich, glaube ich, noch nicht kennengelernt habe. Können uns gerne nach dem Gottesdienst mal unterhalten. Ich freue mich einfach drauf, neue Leute auch mal kennenzulernen. Wobei es gut sein kann, dass ihr nicht so neu seid, aber für mich seid ihr das. Von dem, was ich hier vorne sehe. Manchmal ist das mit mir so eine Sache, da habe ich Leute irgendwann schon mal gesehen und kann mich nicht mehr daran erinnern. Also wenn man so an die 60 kommt, dann geht das irgendwann mal los. Diejenigen hier in der ersten Reihe wissen davon noch nichts, ne? Okay. Wir haben in der Gemeinde in diesem Jahr verschiedene biblische Bücher uns vorgenommen und wollten in den Gottesdiensten diese Bücher so Stück für Stück einfach in den Predigtplan einbauen. Und der Marcel hat schon 3-mal über den Jakobusbrief gepredigt und ist ans Ende des 1. Kapitels gekommen. Und damit war nur noch ich übrig für die Kapitel 2 bis 5. Weil das heute eigentlich die letzte geplante Predigt über den Jakobusbrief war. Da sind so viele andere Sachen dazwischen gekommen im Laufe des Jahres. Ich werde euch aber nicht versuchen, Kapitel 2 bis 5 heute nahe zu bringen. Das wäre ein bisschen viel für 2 Stunden Predigt etwa. Ich habe einfach gedacht, ich mache weiter und dann schauen wir mal, vielleicht machen wir nächstes Jahr mit dem Jakobusbrief dann entsprechend weiter. Man kann da gut auch an anderen Punkten wieder mit einsteigen. So viel mal als Vorrede. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das habe ich mitgebracht, eine schriftliche Form, da heißt es im Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das Grundgesetz mit seinen 146 Artikeln wurde, wer weiß es, 1949 offiziell eingesetzt, verabschiedet, am 23. Mai verkündet. Und das Grundgesetz ist damit einer Verabschiedung der Vereinten Nationen gefolgt. Die haben es tatsächlich geschafft, ein halbes Jahr vorher die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu verabschieden. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Und die haben 46 Artikel da in der Charta der Vereinten Nationen. Die Deutschen haben im Grundgesetz 146 entsprechende Artikel drin. Die werde ich heute auch nicht alle lesen. Aber okay, immerhin, das ist jetzt 70 Jahre her. Wir waren aber nicht die Ersten, die das so toll formuliert haben. Wenn wir ins unser Nachbarland gehen, die waren etwa 100 Jahre schneller. Das Motto, das die hatten, war Liberté, Égalité, Fraternité. Eine Losung aus der Französischen Revolution. Und die wurde dann bei der Verfassung von 1848 entsprechend zu einem Grundsatz der Republik erhoben. Aber die waren nicht die Ersten. Es gab noch Leute, die waren vorher, nämlich die USA. Man kann viel auf die schimpfen mit dem, was die da so alles machen, aber egal. 1789 trat die vorher verabschiedete Verfassung in Kraft. Aber erst 47 Jahre später beendete Abraham Lincoln als 16. Präsident der USA die Sklaverei. Offiziell gab es diesen großen Krieg zwischen dem Norden und dem Süden. Und als er dann gewonnen wurde, hat Lincoln so was gesagt: Vor 47 Jahren haben unsere Väter auf diesem Kontinent eine neue Nation ins Leben gerufen, die sich der Freiheit verschrieben hat und der Aussage, dass alle Menschen gleich sind. Und er meinte damit gleich wert sind, also nicht alle Uniformität, sondern gleich wert sind. Mit dem Sieg über die Südstaaten war da aber das Thema noch nicht erledigt. Wir können ja dann mal so 100 Jahre etwa weiterspulen. Es war ein schwüler Augusttag im Jahr 1963. Da reiste etwa eine 250.000 Menschen nach Washington D.C. zur größten Bürgerrechtsdemonstration, die die USA bis dahin gesehen hat. Sie versammelten sich wo? Vor dem Lincoln Memorial und hatten einen Redner da, 34, charismatisch, Dr. Martin Luther King. Und seine Worte trafen damals in das Herz Amerikas. Da hat sich etwas in der Nation geregt, als er sagte, ich habe einen Traum, dass meine vier Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach dem Inhalt ihres Charakters beurteilt werden. Und diese vier Worte, I have a dream, wurden zum Schlachtruf für ein unterdrücktes Volk, dem Gerechtigkeit nicht länger verweigert werden sollte. Und die Worte, die Dr. King gesagt hat und auch die von Präsident Lincoln, die gehen auf diesen einen Satz in der Unabhängigkeitserklärung der USA zurück. Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass zu diesen Rechten Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehört. Menschen brauchen ziemlich lang, um das zu entdecken. Denn auch die USA waren nicht die Ersten. Diese Selbstverständlichkeit geht zurück auf den, der uns Menschen gemacht hat. Auf den Schöpfer des Alls, auf den Schöpfer dessen, was wir hier auf der Erde sehen, auf den Schöpfer aller Menschen. Alle Menschen sind wirklich gleich, gleichwertig geschaffen. Es ist eine wahre Aussage. Die Bibel lehrt uns das an verschiedenen Punkten. Und ich möchte einfach nur mal vier entscheidende Faktoren nennen, die wir nie vergessen dürfen. Das erste aus dem Schöpfungsbericht, alle Menschen sind gleichermaßen nach Gottes Bild geschaffen. Und er schuf sie als Mann und Frau nach seinem Bild. Die zweite Sache, alle Menschen von ihm geschaffen sind auch von ihm geliebt. Ganz egal, was sie tun, woher sie kommen. Johannes 3 sagt das sehr deutlich. Vers 16, dass er uns so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Alle Menschen werden von Gott geliebt. Eine dritte Sache, warum ist das aber wichtig, dass er Jesus geschickt hat? Weil alle Menschen, und das lesen wir in Römer 3 und an anderen Stellen auch, von der Sünde gezeichnet, beherrscht, befleckt, kaputt gemacht sind. Aber genauso wie wir kaputt gemacht sind, ist es eben auch für alle möglich, dass wir gerettet, dass wir erlöst werden. Offenbarung 22 ist das auch sehr deutlich. Diese vier Tatsachen, glaube ich, bilden eine gute Grundlage für die Lehre von dem, was wir vielleicht die christliche Gleichberechtigung, Gleichheit nennen können. Alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, sind wichtig, geliebt, gefallen und erlösbar. Das ist es, was die Apostelgeschichte 10, Vers 34 meint, wenn Petrus nach seinen Träumen über dieses komische Essen, was da vom Himmel herunterkam, in dieser Sache, wo er zum Cornelius gehen sollte, dann sagt, jetzt begreife ich, wie wahr es ist, dass Gott nicht bestimmte Menschen anderen vorzieht. Er nimmt aus jedem Volk alle an, die in Ehrfurcht vor ihm leben und seinen Willen tun. Gott bevorzugt niemanden. Für ihn gibt es nur zwei Gruppen von Menschen, die Geretteten und die Verlorenen. Also, alle Menschen sind in dem Sinn gleich. Aber es gibt auch einen Sinn, in dem eben alle Menschen unterschiedlich sind, nicht gleich geschaffen sind. Und diese Aussage ist genauso wahr. Denn nicht alle haben die gleiche Herkunft, die gleiche Kultur, die gleiche Sprache, den gleichen IQ, die gleichen wirtschaftlichen Bedingungen, die gleichen angeborenen Fähigkeiten und auch an vielen Punkten einfach nicht die gleichen Chancen. Es gibt so große Unterschiede im gesamten Spektrum der Menschheit. Was also ist es? Sind alle Menschen gleich geschaffen oder sind sie nicht gleich geschaffen? Vor Gott, das hatte ich ja vorher gesagt, sind wir alle gleich geschaffen. In der Gemeinde stellt Gott sich das so vor, dass wir alle eins in Christus sind. Aber es gibt viele Unterschiede zwischen uns. Die frühe Gemeinde, die hat da auch schon entsprechend mit diesen Unterschieden mächtig gerungen. Das Neue Testament berichtet von so vielen kleinen offensichtlichen und größeren offensichtlichen Streitigkeiten, die da sind, teilweise auch Spaltungen. Wir müssen nur einen Römerbrief lesen, ersten Korintherbrief, Philipperbrief an vielen anderen Stellen auch, wo es dann heißt, wir sind ein Körper in Christus, aber wir sind doch alle irgendwie unterschiedlich. Das sind Juden, das sind Nichtjuden, das sind Griechen, das sind Nichtgriechen, das sind Reiche, das sind Arme, das sind Sklaven und das sind Freie, Beschnittene, Unbeschnittene, männlich, weiblich, jung, alt, Vegetarier und Fleischfresser, Sabbathalter und Nicht-Sabbathalter, Weintrinker und Abstinenzler. Und seit der ersten Gemeinde ringt die Gemeinde der ganzen Kirchengeschichte im Grunde genommen hindurch, wie sie mit diesen Fragen umgeht. Jakobus ist so ein Kerl, der kommt immer ziemlich direkt auf den Punkt. Wenn wir seinen Brief lesen, da geht es darum, dass wir weise lernen zu leben, dass wir lernen, mit Anfechtung zu leben, mit Herausforderungen zu leben, miteinander zu leben, mit unseren Worten zu leben, dass wir ein weises Leben vor Gott und im Miteinander führen. Und er ist auch ein sehr direkter Prediger. Also der nimmt keine Hand vor den Mund, der redet nicht politisch korrekt. Und er hat auch gerade dieses Thema Parteilichkeit ganz vorne bei sich auf der Agenda drauf. Spricht das in 13 Versen in Kapitel 2 an, wie das da ist. Und das ist ein Thema, wenn wir drüber nachdenken, dann denken wir immer nur über andere nach. Wenn wir bei anderen entdecken, da läuft irgendwas schief. Aber dass wir uns selber mal in den Spiegel des Wortes Gottes, Jakobus 1 hat vom Spiegel ja gesprochen, anschauen und fragen, wie ist das denn bei mir? Gibt es bei mir nicht auch so Tendenzen, wo ich die einen den anderen bevorzuge? Dass ich mit Vorurteilen durchs Leben gehe und die sogar noch richtig finde? Wie gehen wir damit um? Und dann benutzt Jakobus das Beispiel des Manns mit dem goldenen Ring. Was ist das für ein Mensch? Zuerst würde man sagen, ja, das ist ein Reicher. Und das Thema Reich spielt da sicherlich mit rein. Der Mann mit dem Ring zur Zeit des Neuen Testaments, das war jemand, der ein offizielles, hohes politisches Amt bekleidete. Das heißt, wenn man von einem Mann mit einem goldenen Ring redete, dann wusste man, das war einer, der Einfluss hat. Und weil er Einfluss hat, ist er natürlich auch reich. All diese Sachen kommen dann dazu. Und er zwingt uns dazu, der Jakobus, indem er diese Geschichte von diesem Mann mit dem goldenen Ring erzählt, dass wir bei uns mal selber kratzen. Uns unserer verborgenen Neigung zur Diskriminierung innerhalb der Gemeinde von Jesus stellen. Schauen wir mal an, was er uns zu sagen hat. Vers 1, meine Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren herrlichen Herrn, frei von jeder Parteilichkeit, Bevorzugung. Etwas freier formuliert, seid nicht voreingenommen. Was würde man als Parteilichkeit, als Günstlingswirtschaft bezeichnen? Das Wort bedeutet eigentlich, was hier steht, prosolempsias. Das ist so ein zusammengesetztes Wort. Es hat damit zu tun, wir gucken nur auf das Äußere, auf das Gesicht. Das, was ein Mensch so als ersten Eindruck entsprechend rüberbringt. Wenn man aufgrund von Äußerlichkeiten Menschen eintaxiert, das ist dieses, was Jakobus damit meint. Wie das funktioniert heute, ich habe es nicht gemacht, aber ich stelle mir das so vor, man kauft sich eine bunte und blättert da mal durch. Ne? Und dann sieht man all die Schönen und die Reichen und kriegt da so mit, da werden Bilder von Stefan Hensler gezeigt, Barbara Schöneberger, Lena, Taylor Swift, George Clooney, um mal so eine Bandbreite zu nehmen, Brad Pitt, Ben Affleck und Jenny Lopez. Und natürlich auch den Royals, Prinz William, Kate Middleton, Prinz Harry, der Rest der Crew von der anderen Seite des Kanals. Wer die Bunte liest, weiß, wer in ist, wer out ist, wer up ist, wer down ist. Wir erfahren, welche Ehe in die Brüche gegangen ist oder wo sich was Neues anbandelt oder wo ein Paar es tatsächlich ein zweites Mal wieder zusammen versucht. Dafür muss es einen Markt geben, denn die Bunte hat eine gute Auflage. Und die Bunte ist ja nicht die einzige Zeitschrift dieser Art auf unserem Supermarkt. Die Welt um uns herum, und davon sind wir wirklich auch angesteckt, ist beeindruckt von äußerer Schönheit, von Geld, von all dem, was so Insignien echter Macht und echten Einflusses ist. Die Bibel warnt aber von Anfang an, dass das ein Blick ist, der uns kaputt macht, der falsch ist, der unser eigenes Selbstbild auch kaputt macht und zerstört. Das lesen wir in 1. Samuel 16. Der Mensch sieht nur das Äußere. Gott aber sieht das Herz an. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns diesem ersten Teilsatz auch stellen. Der Mensch sieht nur das Äußere. Wir alle neigen dazu, einfach vorschnell Urteile aufgrund von Äußerlichkeiten zu fällen. In der Gemeinde ist es auch allzu leicht, aus dem Besitz von Geld zu schließen, dass wir eine Sonderbehandlung verdienen. Und aus dem Mangel an Geld, dass mit uns vielleicht irgendwas nicht stimmt. Parteilichkeit ist übrigens, dieses Prosolemsias ist die größte Sünde eines Richters. Ein Richter, der voreingenommen ist, hat da die größte Sünde überhaupt getan, die er sich aufladen kann, sich auf den ersten Eindruck zu verlassen, den Anschein dessen, was der Mensch nach außen darstellt und dementsprechend ein Urteil zu fällen. Klassischer Fall von Vorverurteilung. Ein paar Beispiele von Bevorzugung bei uns in der Gemeinde. Also ich rede ja nicht über uns, das ist ja immer nur bei anderen, klar. Ne? Dass man eine Gruppe gegenüber der anderen bevorzugt, dass es vielleicht sogar ethnische Witze gibt, ein paar rassistische Beleidigungen hier und da, dass man herabsieht auf andere, die sich nicht so kleiden wie wir, nicht so reden wie wir, nicht so aussehen wie wir. Oder dass wir annehmen, dass alle Badener so sind wie manche Badener. Die Schwaben müssten jetzt eigentlich lachen. Aber okay. Jemandem zu sagen, vielleicht fühlst du dich hier bei uns nicht so wohl. Oder Kinder zu ermutigen, sich nicht mit der oder der Gruppe so viel abzugeben. Oder wenn man sich weigert, mit Menschen aus anderem sozialen Status irgendwo in Beziehung zu treten, befreundet zu sein. Sich die vermeintliche Überlegenheit der eigenen ethnischen Gruppe zu eigen zu machen. Sich darüber zu ärgern und zu beschweren, dass zu viele von dieser anderen Gruppe bei uns in der Gemeinde sind. Sich zu weigern, einen qualifizierten Ältestenkandidaten für den zu wählen, weil er zufällig eben nicht zu meiner ethnischen Gruppe gehört. Einem Freund zu sagen, dass man nichts dagegen hat, wenn diese Leute in die Gemeinde kommen, aber die mit ihrer Kleidung und ihrer Musik, das können sie auch draußen lassen. Also wir haben immer diese Vorurteile, manche sind ein bisschen offensichtlicher, aber das ist auch ganz viel subtil, was bei jedem Einzelnen so passiert. Und warum ist das falsch? Warum dürfen wir nicht vorgefasste Meinungen haben? Warum soll das nicht so sein? Jakobus sagt, weil wir in der Gemeinde Jesu alles Leute sind, die zu Jesus gehören. Und das ist das Kriterium. Nichts anderes. Nur weil wir Leute zu Jesus gehören, sind wir in der Gemeinde. Wenn wir wirklich an Jesus glauben, dann sollten wir jeden willkommen heißen, der unseren gemeinsamen Glauben an Christus teilt. Der Glaube an Christus steht nämlich über den Dingen, die uns unterscheiden und die uns trennen könnten. Er ist wichtiger als Geld, als soziale Schicht, als Sprache, als Kultur, als Hautfarbe. Wir haben kein Recht, den Mitgläubigen aufgrund von zweitrangigen Dingen abzulehnen, als Teil dieser Gemeinde zu sein. Und jetzt, nachdem ich da so diesen ersten Vers ein bisschen genommen habe, gehen wir mal in das Beispiel, was der Jakobus dann so gleich so hinterherballert. Es ist ein schockierendes Beispiel. Nehmen wir an, es kommt ein Mann in eure Versammlung, der goldene Ringe an den Fingern hat, teure Sachen trägt, und dann kommt ein Armer in schmutziger Kleidung herein. Und ihr wendet euch dem gut gekleideten Mann zu und sagt, hier ist ein schöner Platz für dich. Also hier sind alle Stühle gleich, also da haben wir an der Stelle schon mal ein bisschen was besser gemacht. Aber zu dem Armen aber sagt er, du kannst dort stehen. Ah, es geht also doch. Du kannst dort stehen. Oder setz dich hier auf den Boden zu meinen Füßen. Mach unsere schönen neuen Stühle nicht dreckig oder keine Ahnung. Seid ihr da nicht in Widerspruch mit euch selbst geraten und zu Richtern mit bösen Hintergedanken geworden? Vers 4 ist der seltsame Fall von einem überheblichen, vorschnellen Menschen vom Begrüßungsteam. Machen wir uns nichts vor. Sowas passiert zwar ja nicht bei uns, aber eben in anderen Gemeinden immer wieder. Die Reichen und die Mächtigen, die Einflussreichen, die bekommen ihre guten Plätze, während die Armen nach hinten verwiesen werden. Was ist hier das Problem? Liegt es daran, dass wir uns so sehr um die Reichen kümmern oder dass wir uns so wenig um die Armen kümmern? Jakobus behauptet nicht, dass wir weniger für die Reichen tun sollen. Er sagt nur, dass wir die Armen nicht diskriminieren sollen. Diejenigen, die uns vielleicht nicht so persönlich liegen, mal an den Rand drängen oder die anders denken, anders ticken als wir. Warum sollten wir den reichen Mann denn bevorzugen? Könnten wir jetzt mal eine kleine Umfrage machen. Was wäre denn da? Offensichtlich, der hat viel Geld, der hat viel Einfluss. Wir sagen zwar immer wieder, dass der Boden am Kreuz eben ist und für alle gleich, aber in der Gemeinde ist das in der Praxis dann anscheinend doch nicht immer so. Wir neigen dazu, Menschen mit Geld zu bevorzugen, weil wir glauben, dass sie uns helfen können, unsere Ziele besser zu erreichen. Denn wer viel Geld hat, muss ja auch entsprechend Grips haben, wie er zu viel Geld gekommen ist. Das heißt, er ist ein guter Bestandteil davon, dass wir nach vorne gehen, mit immer schneller, höher, weiter. Ist es falsch, sich um Spender zu kümmern, die uns im großen Stil helfen können? Ich denke nicht. Ist völlig okay. Aber es ist leicht, in die Mentalität zu verfallen, dass wir diejenigen bevorzugen, die mit einem Überfluss an Reichtum gesegnet sind. Die Wahrheit ist, und da könnten wir zu unserer Kassiererin gehen oder auch mit anderen Missionswerken oder christlichen Initiativen sprechen. Die entscheidende Basis für eine Finanzierung einer Gemeinde sind nicht die einmaligen großen Sonderspenden, sondern es sind die treuen kleinen Spenden, die von normalen, bescheidenen Menschen dazukommen. Wir sollten Gott für alleinerziehende Mütter danken, ältere Menschen, Neubekehrte und für Witwen, deren Gaben vielleicht nicht groß sind, deren Gebete aber mit größerer Macht zum Himmel aufsteigen als jede Millionenspende. Denken wir an die Geschichte aus Markus 11, da wo Jesus gegenüber dem Opferkasten im Tempel sitzt, ne, und die Leute beobachtet. Die Witwe, was wirft sie ein? Zwei Schärflein. Und die anderen vorher, die haben zwar keine Scheine damals gehabt, aber die entsprechend dicken Münzen. Und Jesus sagt ganz klar, hebt ihre kleine Spende hervor und sagt, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt reingetan und hat damit mehr getan, als es die Reichen, die von allen anderen so gesehen werden, tatsächlich gebracht haben. Und das war für ihn das Wichtigere. Jakobus nennt uns nun zwei Gründe, warum Bevorzugung und Vorurteile in der Gemeinde, und jetzt kommt's, eine Sünde ist. Also es ist nicht nur ein bisschen schwierig, menschlich oder sowas, oder logisch nicht nachvollziehbar, es ist eine Sünde, sagt Jakobus. Zum einen sagt er, die Bevorzugung von Reichen verleugnet die Prinzipien des Reiches Gottes. Hört zu, Vers 5, meine lieben Brüder. Hat Gott nicht gerade die in den Augen der Welt arm sind, auserwählt, reich im Glauben und Erben jenes Reiches zu sein, das er denen versprochen hat, die ihn lieben? Jakobus wird intensiver, seine Anrede an die Leute, er nimmt sie sich so richtig zur Brust. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Wie können wir diejenigen ablehnen, sagt er, vor den Kopf stoßen, die von Gott angenommen sind? Wer sind wir, dass wir diejenigen ablehnen, die Gott erwählt hat? Jakobus denkt ganz klar an seine Leser. Was waren das für Leute? Das waren Juden, die zu Christen geworden waren und die aufgrund der Verfolgung im ganzen Römischen Reich entsprechend sich verteilt hatten. Sie waren durch die Flucht vor der Vertreibung in Jerusalem und in Israel auch arm geworden, weil die einen Großteil ihres Besitzes einfach haben zurücklassen müssen und dann entsprechend woanders ankommen mussten. Also fast durchweg arme Christen des ersten Jahrhunderts, reich im Glauben, obwohl sie nur wenig von den Gütern dieser Welt besaßen. Wenn Gott Mitglieder seines Teams auserwählt, fängt er eigentlich in der Regel mit den Armen an. Das finde ich spannend. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Warum? Damit er zeigen kann, was er mit Menschen tun kann, die Welt für hoffnungslos hält. Gott freut sich, Drogenabhängige, Prostituierte, gebrochene Menschen aller Art zu nehmen und sie auf eine andere Spur zu setzen, sie zu erlösen, ihnen zu helfen, gute Schritte nach vorne zu tun. Das war immer das Argument übrigens auch von General Booth, dem Gründer von der Heilsarmee, einer Bewegung, die in den Slums von London ja damals angefangen hat. Wir wissen, was Jesus tun kann, hat er gesagt. Und dann hat er die Skeptiker, die ihm da auch immer so entsprechend Dinge vorgeworfen haben, hat er gesagt, kommt mal einfach mit, nehmt eure Ungläubigkeit mit und seht, ob die, eure Ungläubigkeit, jemanden anderes zum Besseren verändert. Dann ging er mit seiner Band von der Heilsarmee in dieselben Slums, er betete, sang, predigte und viele zerbrochenen Leben wurden wieder heil. Also das erste, Bevorzugung verleugnet die Prinzipien des Reichs Gottes. Es ist eine Sünde. Das zweite, Bevorzugung von einzelnen Gruppen entehrt den Armen. Vers 6, ihr habt den Armen zurückgesetzt. Sind es nicht gerade die Reichen, die euch tyrannisieren? Ziehen nicht sie euch vor Gerichte? Sind nicht sie es, die den guten Namen dessen, dem ihr gehört, in Verruf bringen? Denkt doch mal dran, was die Reichen euch tun, sagt Jakobus. Sie haben das Geld, um dich anzugreifen. Sie engagieren die großen Anwälte, die dich vor Gericht zerren. Warum soll man solchen Menschen eine Vorzugsbehandlung gewähren? Ich habe von einem Mann gehört, der relativ gut situiert war, in der Gemeinde auch eine entsprechende Position hatte, in der Gemeindeleitung drin war. Und der wurde wegen Ehebruchs aus der Gemeindeleitung entlassen. Vorsichtig mal formuliert. Ne? Also wurde gesagt, du kannst hier nicht mehr mitmachen. Das passt nicht zusammen. Und was hat der Mann gemacht? Der hat tatsächlich seine Anwälte auf die anderen aus der Gemeindeleitung gehetzt und wollte wieder erreichen, dass er da eingesetzt wird, weil er seinen Nimbus da an der Stelle wahren wollte. Arme Leute haben so eine Möglichkeit nicht. Die haben kein Geld, da irgendwie einen Anwalt zu nutzen. Aber die Reichen denken, die Regeln gelten nicht für sie. Nicht die Reichen, aber manche Reiche. Sie leben so, als gäbe es Gott nicht. Ihr Geld gibt ihnen eine falsche Selbstsicherheit, eine falsche Selbstwahrnehmung. Warum sollte man sie bevorzugen? Als Gruppe. Allein aufgrund dieser zwei Argumente, warum Bevorzugung Sünde ist, sagt Jakobus dann eine gezielte Herausforderung. Vers 8, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz in der Schrift erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann tut ihr recht. Wenn ihr aber bestimmte Menschen bevorzugt, dann begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält und nur gegen ein einziges Gebot verstößt, der ist schuldig geworden am Ganzen. Denn der gesagt hat, du sollst die Ehe nicht brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht morden. Wenn du nun keinen Ehebruch begehst, aber jemanden umbringst, dann hast du trotzdem das ganze Gesetz übertreten. Wenn man an einem Gesetz schuldig wird, hat man das ganze Gesetz gebrochen. Parteilichkeit, sagt Jakobus, ist genauso hoch zu bewerten wie Ehebruch, wie Mord. Wenn du parteilich handelst, wenn du bevorzugst, wenn du Vorurteile hast, dann verstößt das gegen das königliche Gesetz. Was ist das größte Gebot? Du sollst Gott, den Herrn, von ganzem Herzen lieben. Und das zweitgrößte, deinen Nächsten wie dich selbst. Matthäus 22 zum Beispiel. Und dann betont Jesus, nachdem er das zitiert hat, daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten. So hoch ist das angehängt. Bevorzugung, Parteilichkeit ist eine wirklich schlimme Sünde. Vielleicht auch gerade deshalb, weil wir sie gar nicht für so schlimm halten. Weil wir uns den Vorurteilen, die wir selber so mit uns mitschleppen, gar nicht so wirklich stellen. Weil wir uns da auch nicht überprüfen. Wir stellen sie nicht in eine Reihe mit Ehebruch oder Mord. Aber genau das macht Jakobus hier. Und das ist das, was Gottes Wort sagt. Das können wir jetzt nicht einfach mal so zur Seite. Ja, der Jakobus hat Luther ja auch schon. Naja. Man kann das Gute nicht durch das Böse ersetzen. Jede Sünde bricht das Gesetz. Man kann nicht sagen, ich habe einen Mord begangen, also ist in Ordnung, wenn ich die Reichen gegenüber den Armen bevorzuge. Bevorzugen ist einfach falsch. Warum? Jakobus sagt im Grunde genommen, du ermordest die armen Leute in Gedanken, mit deinem Herzen. Du sagst, ihr seid nicht so wertvoll, wie Gott euch eigentlich gemacht hat. Ihr seid nicht so wert, dass ihr entsprechend behandelt werdet, wie alle anderen auch. Und dann will Jakobus unbedingt, dass wir eine christliche Alternative dafür aufbauen. Vers 12, redet und handelt als Menschen, die im Begriff stehen, durch das Gesetz der Freiheit gerichtet zu werden. Denn das Gericht wird erbarmungslos mit dem verfahren, der kein Erbarmen gezeigt hat. Barmherzigkeit wird aber über das Gericht triumphieren oder ist dem Gericht überlegen. In diesen Versen gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Gute Nachricht ist, dass diejenigen, die Barmherzigkeit zeigen, die diese Vorurteile tatsächlich abbauen und ohne sie leben wollen, dass sie Barmherzigkeit empfangen werden. Und die schlechte Nachricht, die ist, dass diejenigen, die ohne Barmherzigkeit richten, auch selber ohne Barmherzigkeit gerichtet werden. Wenn wir andere Leute übervorteilen, bevorzugen, parteilich mit ihnen umgehen, Vorurteile haben, dann setzt uns das dem Gericht Gottes aus. Aber das Evangelium steckt da in diesem letzten Satz tatsächlich drin. Die Barmherzigkeit siegt über das Gericht. Wenn ich bekomme, wenn wir bekommen, was wir verdienen, wo werden wir landen? In der Hölle. Voll. Und zwar alle. Das gilt für jeden. Ich will keine Gerechtigkeit in diesem Sinn. Gerechtigkeit wird mich kaputt machen, zerstören. Ich bin ein solcher Sünder, dass wenn ich um Gerechtigkeit bitte und sage, Gott, ich verlange von dir Gerechtigkeit, dass ich eine Fahrkarte genau in die andere Richtung bekomme. Was ich verdiene, will ich eigentlich nicht. Was ich brauche, Barmherzigkeit, das verdiene ich nicht. Solange wir nicht die Tiefe von unserer Sünde erkennen, und dazu zählt eben auch, dass wir diese Vorurteile in uns haben, werden wir Gottes Barmherzigkeit nie richtig zu schätzen wissen. Solange wir uns da nur so als, naja, so kleinere, mäßige Sünder oder sowas sehen, werden wir nur auch einen entsprechend kleineren Jesus suchen, der uns eine kleinere Erlösung schenkt. Wir werden sicherlich über diejenigen zu Gericht sitzen, deren Sünden wir als viel schlimmer als unsere eigenen sehen. Deswegen ist es so wichtig, dass Gott uns einen Einblick gibt in das, was bei uns kaputt läuft, was Gottes Maßstäben, Gottes Wertmaßstäben auch nicht entspricht. Dass wir unsere eigene Verderbtheit so sehen, wie sie wirklich ist. Sodass wir sagen können, Jesus, reinige du mich von diesen falschen Gedanken. Ich brauche deine Hilfe, den Spiegel deines Wortes, um an der Stelle bei mir selber zu arbeiten. Und dann und nur dann werden wir frei sein. Unsere Geschwister im Reich Gottes zu lieben, ohne sie nach ihrem äußeren Erscheinungsbild oder dem, wo sie herkommen, entsprechend zu beurteilen. In Christus siegt Barmherzigkeit über das Vorurteil. Warum ist das in der Gemeinde häufig nicht so? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, dass wir in einer langen Reihe an der Stelle von Vorurteilsnehmern und Gebern stehen. Im Neuen Testament war es schon so, in der Kirchengeschichte haben wir das an vielen Stellen wieder gesehen, ist auch heute so. Und dann kommt bei uns jetzt auch dazu, wir leben in einer Unterhaltungsgesellschaft, in einer Mediengesellschaft, die ganz stark von Prominenten und von irgendwelchen anderen Überschriften geprägt ist. Und wir neigen dann viel zu schnell dazu, wenn da jemand von diesen Prominenten sich bekehrt, den auf den heißen Stuhl zu setzen. Also das ist unser neuer Top-Bekehrter. Den können wir vorzeigen. Warum? Den holen wir auf die Kanzel. Und da ist so eine gemischte Geschichte. Der hat was zu erzählen. Da ist wirklich was passiert. Und der stellt was dar. Und dann können wir alle applaudieren und uns vielleicht sogar beglückwünschen dazu, dass wir einen so großen Fisch für Gottes Reich geangelt haben. Und so ein bisschen von dem Licht, was diese Celebrity hat, das fällt dann auch auf uns zurück, oder? Ticken wir nicht alle so, dass wenn jemand Besonderes bei uns in den Veranstaltungen auftaucht, dass wir dann dementsprechend ganz schnell, wo ist der Marcel? Da hinten sitzt er im roten T-Shirt, zu ihm hinlaufen und sagen, hast du schon gesehen? XY ist da. Oder Marcel, hast du gesehen? Da und da. Und um den musst du dich kümmern. Und wenn Marcel nicht da ist, wir haben ja noch andere Älteste, denen wir das auch so aufs Auge drücken können. Das ist automatisch da. Ich glaube auch, dass das eine Sache ist, die Jakobus gar nicht so sehr beeindruckt hätte. Oder ans Nachdenken oder ans Predigen in dieser Richtung gebracht hätte. Er würde wahrscheinlich aber nach weiteren Hinweisen Ausschau halten. Zum Beispiel, ob auch solche Sachen wie, hey Marcel, hast du schon gesehen? Heute waren zwei Prostituierte bei uns in der Veranstaltung. Die brauchen Jesus dringend. Genau solche Sachen bei ihm ankommen. Oder der Mann mit AIDS, der Jesus kennenlernen möchte. Oder Marcel, heute war eine alleinerziehende Mutter mit 6 Kindern da, die war zum ersten Mal da. Um die müssen wir uns kümmern. Also wenn wir nicht Bevorzugung auf der einen Seite und Ablehnung auf der anderen Seite leben, sondern wenn wir alle Menschen tatsächlich herzlich willkommen heißen. Sünde liegt also nicht darin, dass wir unbedingt viel aus dem Prominenten machen, sondern darin, dass wir so viel weniger aus den anderen Menschen machen, die uns besuchen. Gelegentlich sagt jemand, ich wünschte, so und so würde gerettet werden. Der könnte so viel beitragen, so viel bieten und was normalerweise heißt, dass die Geld Einfluss haben etc. Aber Leute, ist Gott wirklich so pleite, dass er einen weiteren Banker in seiner Familie braucht? Oder ist Gott so verwirrt über die Weltwirtschaft, dass er einen neuen Broker braucht, der ihm erklärt, wie das mit dem Finanzmarkt da so an der Börse funktioniert? Nichts könnte weltlicher sein, als verlorene Menschen danach zu bewerten, was sie unserer Meinung nach zum Reich Gottes hinzufügen können. Ich glaube, damit komme ich auch ganz gut auf den ursprünglichen Punkt zurück. Sind alle Menschen gleich geschaffen? Ja und nein. In Gottes Augen sind wir alle hochgeschätzt, tief gefallen und sehr geliebt. Jesus wird jeden retten, der sich ihm zuwendet. Und die äußerlichen Unterschiede werden uns begleiten, solange wir hier auf dieser Erde leben. Es sind immer Reiche und Arme, Junge und Alte, Männer und Frauen, verschiedene Sprachen, Kulturen, Bildungsniveaus und auch verschiedene ethnische Gruppen geben, immer. Und irgendwie müssen wir einen Weg finden, dass jeder, der zu Jesus gehört, auch zu uns gehört, dass wir zueinander gehören. Unser Herr Jesus, als er damals auf der Erde war, der war nicht so ein typischer Spitzenkandidat einer Partei. Der fühlte sich bei Armen und Reichen gleichermaßen zu Hause. Er diente religiösen Fachleuten und er war mit Prostituierten und Säufern befreundet. Das, was Jesus vorgelebt hat. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das hat andere Dimensionen, das hat andere Wertmaßstäbe, ist das, was bei uns zählt. In den 70er Jahren gab es mal ein Lied, das war damals sehr populär, kam vielleicht, glaube ich, so aus der Jesus-People-Bewegung aus den USA, so ein bisschen High Fly Flower, Flippy und so. Wurde auch in Deutschland entsprechend gesungen, hatte auch nur 3 Griffe auf der Gitarre, glaube ich, oder 4, das war also einfach zu spielen. Wir sind einig im Geiste, wir sind einig im Herrn. Wir sind einig im Geiste, wir sind einig im Herrn und wir beten um die Einheit durch den Geist unseres Herrn. Zweite Strophe, lasst uns gehen miteinander, lasst uns gehen Hand in Hand und den Menschen es sagen, unser Gott ist im Land. Lasst uns Seite an Seite an die Arbeit nun gehen und wir ehren den anderen, weil wir ihn in Christus sehen. Und dann der Refrain, denn wir werden als Christen an der Liebe erkannt. Ja, wir werden an der Liebe erst erkannt. Wie wahr das doch ist. Barmherzigkeit siegt immer über das Gericht, wenn Christen einander lieben. Liebe Freunde, Vorteile sind da. Das müssen wir uns selber eingestehen und selber überprüfen, wo wir diese Vorurteile haben. Und diese Vorurteile, das hat Jakobus deutlich gemacht, sind dumm. Die bringen uns nicht weiter. Und dann sagt er noch diesen warnenden Satz, und Vorurteile haben weitreichende Folgen. Deswegen prüfen wir uns doch ehrlich, ob wir in unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Handeln niemand bevorzugen und damit andere herabsetzen. Gottes Liebe gilt für alle gleich, vorurteilsfrei. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass dein Herz allen Menschen offen steht. Dass du alle gleich gemacht hast, gleich wertschätzt und jedem besondere Dinge in sein Leben hineingelegt hast. Und in der Gemeinde möchtest du, dass wir Leute sind, die vorurteilsfrei an der Stelle miteinander leben und umgehen. Dass wir ohne Bevorzugung dein Reich bauen, weil das dir, deinem Wesen entspricht. Und da möchte ich beten, dass du mir hilfst, wirklich was auch gegen Vorurteile, die ich bemerkt oder unbemerkt habe, zu tun. Ohne dich würden wir genau da bleiben, wo wir sind. Aber so wie du uns Barmherzigkeit erwiesen hast, so hilf mir, hilf uns, gleich barmherzig auch mit allen anderen umzugehen. Danke dafür.